Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Ausstieg aus der Kohle ist beschlossene Sache. Bundestag und Bundesrat belichten heute die dafür notwendigen Gesetze. Danach sollen bis spätestens 2038 alle Stein- und Braunkohlekraftwerke in Deutschland stillgelegt werden. Außerdem sollen die betroffenen Bundesländer Hilfen von 40 Milliarden Euro für den Strukturwandel erhalten. Das Ende der Stromerzeugung mit Kohle soll helfen, die Klimaziele für 2030 zu erreichen. Vertreter von Grünen und Umweltverbänden kritisierten, der Ausstieg komme zu spät.
Kurz wird es im Bundestag zur Zitterpartie, ob der Kohleausstieg wirklich gesetzt wird. In den Corona-bedingt ausgedünnten Abgeordnetenreihen ist keine klare Mehrheit ablesbar. Folge: Die Parlamentarier müssen beim sogenannten Hammelsprung einzeln ihre Wahl anzeigen. Draußen hätte sie eine Schlappe des Gesetzgebers wohl gefreut. Umweltschützer demonstrierten vor dem Parlament für mehr Tempo beim Klimaschutz. Der Wirtschaftsminister teilt diese Kritik an dem Gesetz nicht.
Wir tun es, weil wir wollen, dass Wohlstand, dass wirtschaftliche Stärke unseres Landes einhergeht mit klimapolitischer Verträglichkeit, mit Nachhaltigkeit. Das ist unser Ziel und diesem Ziel kommen wir heute einen großen Schritt näher.
Das Gesetz bringt den schrittweisen Ausstieg aus der Kohle bis spätestens 2038. Strukturhilfen für die betroffenen Regionen von 40 Milliarden Euro und Abfindungen für die Kohlekonzerne von 4,35 Milliarden, auch um Klagen zu verhindern. Gerade die Milliarden für die Industrie treiben die Opposition auf die Palme. Die Regierung sei eingeknickt, statt den Stromerzeugern klare Ansagen zu machen.
Milliardenentschädigung für entgangene Gewinne. Diese Bundesregierung macht leider eine Politik für die Konzerne, keine Politik für die Mehrheit der Menschen.
Die Ministerpräsidenten an den Kohlestandorten haben sich am Ende mit dem Ausstieg arrangiert. Neben viel Hoffnung auf neue Arbeitsplätze mit Zukunft herrscht auch Sorge vor den Herausforderungen.
Das gesamte gesellschaftliche Leben muss in den nächsten Jahrzehnten umprogrammiert werden. Nur so funktioniert das.
Wenn wir es schaffen, mit erneuerbaren Energien, mit dem Ausbau erneuerbarer Energien Wirtschaftswachstum und Wohlstand zu verbinden, dann werden andere Regionen in Europa und weltweit diesem Beispiel folgen.
Am Nachmittag stimmt auch der Bundesrat dem Kohleausstieg zu. Vor Beginn der Sommerpause werden Gesetze im Akkord beschlossen.
Gebilligt hat der Bundesrat heute auch neue Regeln für die Schweinehaltung. Die Abstimmung war zuvor mehrfach verschoben worden. Der jetzt beschlossene Kompromiss sieht vor, dass die Tiere mehr Platz bekommen und die Zeit für Sauen in sogenannten Kastenständen verkürzt werden.
Mehr Freiheit für Deutschlands Sauen. Vor allem für die, die einen großen Teil ihres Lebens in einem sogenannten Kastenstand aus eng gesetzten Metallstangen verbringen müssen. Das soll künftig nur noch für wenige Tage im Jahr erlaubt sein. So hat es der Bundesrat heute im dritten Anlauf beschlossen. Die Länder sprechen von einer Zeitenwende beim Tierschutz.
Das bedeutet eine grundsätzliche Neuausrichtung der Tierhaltung in diesem Bereich und damit eigentlich der Aufbruch in die neue Zeit, die wir jetzt brauchen, dass sich Landwirtschaft modernisieren kann, Tierhaltung artgerechter wird.
Für die Schweinehalter bedeutet das, sie müssen ihre Ställe langfristig umbauen. Mehr Platz für sogenannte Gruppenhaltung. Das soll mit insgesamt 300 Millionen Euro gefördert werden, betont die Ministerin heute im Bundestag.
Wir helfen den Tierhaltern mit richtig viel Geld des Bundes, dass sie schnell die Ställe umbauen können, dass wir Tierhaltung hier halten, aber den Anspruch erhöhen.
Grundsätzlich sollen Schweinehalter für den Umbau 8 Jahre Zeit haben. Tierschützer kritisieren, das sei viel zu lang. In diesem Zeitraum werde weiter Tierschutzrecht gebrochen. Länder, in denen die Grünen mitregieren, rechtfertigen den Kompromiss.
Das ist auf Forderung der Unionsseite unverhandelbar gewesen, eine Übergangsfrist zu verankern. Aber wir haben sie deutlich verkürzt. Das ist längst nicht mehr der Vorschlag, den Frau Klöckner eingebracht hat.
Nach spätestens 3 Jahren müssen Landwirte laut Kompromiss ein Umbaukonzept vorlegen, nach 5 Jahren einen Bauantrag gestellt haben. Andernfalls wird der Betrieb eingestellt.
Wir machen uns nach wie vor große Sorgen, dass diese Regelung eben nach Ablauf der Übergangszeit viele, viele Betriebe, insbesondere kleine und mittlere Betriebe, zum Ausstieg drängt.
Die Bauern fordern deshalb, die verbesserten Haltungsbedingungen müssten sich dann auch in den Preisen an der Fleischtheke niederschlagen.
Der Bundesrat hat heute außerdem das neue Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität im Internet beschlossen. Demnach sollen Netzwerke wie Facebook oder Twitter entsprechende Einträge künftig nicht nur löschen, sondern auch dem Bundeskriminalamt melden. Ebenfalls gebilligt wurde die Einführung der Grundrente für Geringverdiener. Sie erhalten vom kommenden Jahr an einen Zuschlag auf ihre Altersbezüge. Von 2021 an können die Menschen in Deutschland ihre Gesundheitsdaten in einer elektronischen Patientenakte speichern lassen. Nach einem Beschluss des Bundestages müssen Krankenkassen entsprechende Angebote machen. Die Versicherten können dann selbst entscheiden, ob sie den digitalen Service nutzen. Gespeichert werden sollen etwa Befunde, Röntgenaufnahmen oder der Impfpass. Die Opposition hält das System für unausgereift und sieht Nachholbedarf beim Datenschutz. Die Vorgaben für den Datenschutz waren ein Grund, warum die Corona-Warn-App erst Mitte Juni zur Verfügung stand. Inzwischen haben sie 14,6 Millionen Menschen in Deutschland auf ihr Handy heruntergeladen. Gesundheitsminister Spahn zeigte sich heute damit zufrieden. Er argumentiert, je mehr Menschen das Programm nutzten, desto besser könnten Corona-Infektionsketten nachvollzogen werden. Das soll helfen, die Ausbreitung des Virus einzudämmen.
Erfolgreicher als Spotify. Sogar beliebter als Instagram und WhatsApp. In den Downloadcharts ist die Corona-Warn-App auch gut 2 Wochen nach der Einführung ganz vorn. Rund 300 Corona-Infektionen wurden in dieser Zeit per App gemeldet. Kontaktpersonen wurden gewarnt.
Das werden in jedem Fall einige tausend Bürgerinnen und Bürger informiert worden sein darüber, über die App, dass es eben einen Risikokontakt gegeben hat.
Richtig effektiv würde die App laut Studien aber erst, wenn 60% der Bevölkerung sie nutzen. Bisher sind es nur 17. Und ob ein infizierter Nutzer ein positives Testergebnis auch wirklich in der App registriert, lässt sich nicht kontrollieren. Hinzu kommt, besonders ältere Menschen zögern, haben teilweise kein Smartphone. Und auf älteren Handys funktioniert die App nicht. Mit Updates soll vieles besser werden. Gut möglich also, dass die Nutzerzahlen der Corona-App in den kommenden Wochen noch weiter steigen.
Wenn die App weiter erfolgreich läuft, mehr Leute sie runterladen, dann müssen wir wissen, dass wir auch mehr Personal für die Kontaktpersonennachverfolgung brauchen. Und wir müssen das Personal in den Gesundheitsämtern dafür aufstocken, damit das reibungslos funktioniert.
Damit Kontakte mit Infizierten auch im Urlaub verfolgt werden können, sollen sich die Corona-Apps der EU-Staaten bald vernetzen. Doch dabei gibt es große Hürden. So funktionieren die Apps von beispielsweise Deutschland und Italien technisch grundlegend anders als etwa die aus Frankreich oder Polen.
Mitten in der Neuausrichtung der Commerzbank gibt Vorstandschef Zielke seinen Posten auf. Er habe angeboten, spätestens zum Jahresende auszuscheiden, teilte das Geldhaus mit. Als Grund nannte Zielke eine unbefriedigende Geschäftslage der Bank. Die Commerzbank war im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Sie befindet sich auf einem strengen Sparkurs und will mehr als 2000 Stellen streichen. Neben Zielke kündigte auch der Aufsichtsratsvorsitzende Schmidtmann seinen Rückzug an. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof schließt weniger Filialen als ursprünglich geplant. Das geht aus einem Brief der Geschäftsführung an die Mitarbeiter hervor. Demnach sei es an 6 Standorten gelungen, in Verhandlungen mit den Vermietern die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu verbessern. Damit blieben 750 Arbeitsplätze erhalten. Die Kaufhauskette hatte zuletzt auch wegen der Corona-Krise starke Umsatzeinbußen verzeichnet und deshalb ein Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung eingeleitet. 2 Jahre vor der nächsten Wahl setzt der französische Staatspräsident Macron auf einen politischen und personellen Neuanfang. Er nahm das Rücktrittsgesuch von Premierminister Philippe an und berief den 55-jährigen Jean Castex zum Nachfolger. Der bisherige Corona-Beauftragte stammt wie sein Vorgänger aus dem konservativen Lager und ist weiten Teilen der Öffentlichkeit unbekannt. Macron hatte nach der Niederlage seiner Partei bei der Kommunalwahl eine Kurskorrektur angekündigt.
Amtsübergabe am Abend. Édouard Philippe tritt ab und das ist der Neue. Jean Castex stammt aus dem bürgerlich-rechten Lager. Er gilt eher als Technokrat, denn als politisches Schwergewicht. Unser Land, das die Gesundheitskrise wie auch andere Krisen durchgemacht hat, braucht einen offenen Geist und eine starke Hand. Wir müssen jetzt mehr denn je die Nation zusammenhalten, um gegen die Krise, die sich verfestigt, anzugehen. Der Mann hinter Macron. 3 Jahre diente Edouard Philippe dem Präsidenten als Premier. Loyal, unaufgeregt, beliebt. Sein Rücktritt kam dennoch nicht überraschend. Nach dem verheerenden Abschneiden von Macrons Regierungspartei bei den Kommunalwahlen standen alle Signale auf Wechsel. Macron muss mehr darauf reagieren, was die Franzosen wollen. Er muss vor allem Umweltthemen ins Programm nehmen. Während die Grünen in großen Städten Ende Juni triumphierten, wurde Macrons La République en Marche vom Wähler abgestraft, auch wegen des zum Teil miserablen Managements der Corona-Krise. Er muss seine Politik jetzt neu justieren. Macron stand das Wasser zuletzt bis zum Hals. In Umfragen schnitt er deutlich schlechter ab als sein Premier. Jetzt plant er den Befreiungsschlag. Seine Politik soll sozialer und grüner werden. Zudem will er an zentralen Reformen festhalten. Ein Spagat. Sein wichtigstes Ziel allerdings, Frankreich durch die verheerende Wirtschaftskrise zu steuern, die das Land bereits jetzt mit Wucht getroffen hat. Daran wird er bei den Wahlen in 2 Jahren gemessen werden.
Der deutsche Menschenrechtsaktivist Peter Steutner ist von einem türkischen Gericht freigesprochen worden. Er war wegen Terrorvorwürfen angeklagt und hatte deswegen 2017 mehrere Monate in Untersuchungshaft gesessen. Der Fall hatte die Beziehungen zwischen Berlin und Ankara schwer belastet. Neben dem Deutschen waren 10 weiteren Aktivisten der Prozess gemacht worden. 4 von ihnen erhielten Haftstrafen. Steutner sprach von politisch motivierten Urteilen.
Freude sieht anders aus. Mitarbeiter und Unterstützer von Amnesty International können sich über die 7 Freisprüche, darunter auch der von Peter Steutner, nicht wirklich freuen. Denn die Richter sprachen 4 Mitarbeiter im selben Verfahren schuldig. Was wir da eben im Istanbuler Gericht erlebt haben, ist eine absolute Schande. Wir mussten mit ansehen, wie 4 unserer Kollegen wegen Terrorvorwürfen verurteilt wurden, ohne jegliche Beweise. Rückblick. Im Juli 2017 werden Peter Steutner und andere Menschenrechtsaktivisten in der Nähe von Istanbul während eines Seminars zum Thema Datensicherheit festgenommen. Der Vorwurf Terrorunterstützung, Steutner kommt in U-Haft. 3 Monate später wird er freigelassen und verlässt die Türkei umgehend. Über seinen heutigen Freispruch könne er sich nicht wirklich freuen.
Ich bin bestürzt. Ich habe ganz klar auch Angst, dass die Kolleginnen von mir, sobald das Urteil rechtskräftig wird, und Widersprüche nicht durchkommen werden, dass sie rechtskräftig werden können. Da geht mein Mitgefühl an die 4 Kolleginnen von mir.
Die höchste Strafe erhielt der Ehrenvorsitzende von Amnesty Türkei, Taner Kilic. Für 6 Jahre und 3 Monate soll er ins Gefängnis. Die Menschenrechtsorganisation will Berufung einlegen und betont, das heutige Urteil sende ein verheerendes Signal an die Menschenrechtsarbeit in der Türkei und weltweit.
In der Türkei hat heute ein weiterer Prozess für Aufsehen gesorgt. Das Verfahren um den mutmaßlichen Mord an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi. Angeklagt sind 20 Verdächtige aus Saudi-Arabien, die aber vor Gericht nicht anwesend sind. Sie sollen Khashoggi im Oktober 2018 im saudischen Konsulat in Istanbul getötet haben. Am ersten Prozesstag wurde die Verlobte von Khashoggi angehört. Sie sagte anschließend, sie vertraue der türkischen Justiz. Laut einem UN-Bericht gibt es Hinweise darauf, dass das saudische Königshaus in die Tat verwickelt sein könnte. Zum ersten Mal haben die Behörden in Hongkong nach dem neuen sogenannten Sicherheitsgesetz Terrorvorwürfe gegen einen Aktivisten der Protestbewegung erhoben. Das erklärte dessen Anwalt. Wie er heute vor der Presse sagte, wird sein Mandant beschuldigt, mit einem Motorrad in eine Gruppe von Polizisten gefahren zu sein und mehrere von ihnen verletzt zu haben. Man bezichtige ihn des Terrorismus und der Anstachelung zur Abspaltung der Sonderverwaltungszone von China. Das Gesetz ermöglicht es den Behörden, gegen alle vorzugehen, die ihrer Ansicht nach die nationale Sicherheit gefährden.
In Botswana gibt ein Elefantensterben den Experten Rätsel auf. Bislang wurden mindestens 275 tote Tiere entdeckt. Wilderei gilt als unwahrscheinlich, da viele der Elefanten ihre begehrten Stoßzähne noch haben. Gewebeproben der Tiere sollen jetzt in mehreren Labors untersucht werden. Botswana hat die weltweit größte Elefantenpopulation. Sie wird auf mindestens 130.000 Tiere geschätzt.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Samstag, den 4. Juli.
Der Nordwesthälfte Deutschlands bringen atlantische Tiefausläufer wolkiges, zeitweise nasses und windiges Wetter, ansonsten unter Hochdruckeinfluss freundlich und sommerlich warm. Im Norden ist es heute Nacht meist wolkenverhangen und es regnet zeitweise, am häufigsten an der Nordsee, Richtung Süden oft klar, in Alpennähe zum Teil wolkig. Im Süden und Südosten scheint morgen neben ein paar Wolken längere Zeit die Sonne, im Norden weiterhin viele Wolken, die sich mit etwas Regen bis zur Mitte ausbreiten. Im östlichen und südlichen Bergland heute Nacht teilweise einstellige, sonst überall zweistellige Werte. Im Norden morgen unter 20, am Oberrhein nahe 30 Grad. Südlich der Donau am Sonntag noch freundlich, sonst wechselhaft und windig. Am Montag im Norden stürmisch, wechselhaft bleibt es überall. Am Dienstag wird es zumindest im Südwesten wieder freundlicher.
Um 21.45 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Neuinfektionen auf Rekordhoch, warum die USA die Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommen. Und Tagesthemen mittendrin, Streit ums Nacktbaden in Brandenburg. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.